Wir freuen uns, Ihnen heute den zweiten Teil eines Seminars, das einer unserer Gründungsmitglieder, Werner Fuchs, 1969 in Wiesbaden bei der dortigen GFA-Gruppe zum Thema Führungstechniken gehalten hat. In seinem Seminar stellte Werner Fuchs die Schlüsselprinzipien für effektive Führung vor, die auch heute noch relevant sind. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Teil 2 dieses Workshops.
Also unsere Arbeitsmethodik ist gegenseitige Herausforderung. Wer die Herausforderung nicht annimmt, ist selbst schuld. So, kann ich jemanden herausfordern, 4 Minuten hier vorne kurz zu berichten, das Wesentlichste von gestern, wer möchte? Ganz kurz. Wer möchte? Wen darf ich mal scharf angucken? Wollten Sie? Dann eine Bitte. Notieren Sie sich, die gestern hier waren, ja, ganz kurz, was er positiv macht und irgendwelche Hinweise. Das ist alles Herausforderung im Team. Wir machen hier Teamarbeit.
Ich glaube, Sie sind mit einverstanden, wenn ich ganz kurz das erwähne, was gestern hier als Wesentliches dargestellt wird, vor allem für die, die gestern nicht da waren. Herr Fuchs hat zunächst versucht, Denkmodelle darzulegen. Die kann ich nun in der Kürze der Zeit natürlich nicht anmalen. Das Wesentliche ist, dass man sich überhaupt mal klar macht, was Arbeitsmethode sein kann. Ja, ich habe 4 Minuten Zeit.
Gut, ja. Das Wesentliche, was gestern war, einhämmern.
Gut. Denkmodelle für die Zielsetzung. Das erste Modell, dass man sich über den Weg klar wird, die Situation, und beides führt über den Plan und die Durchführung dann zum Ergebnis. Das ist natürlich für Sie sehr kurz. Jetzt kann ich Ihnen nachher mal die Zeichnung zeigen. Das wurde an der Tafel gezeigt. Von dieser Grundvoraussetzung ausgehend gehen wir dann an die praktische Arbeit. Zunächst hat man sich Listen angelegt. Überschrift: Was will ich in 20 Jahren erreichen? Jeder soll also seine persönlichen Ziele, die ihm spontan kamen, niederschreiben. Dazu habe ich nachher noch eine Frage. Von den 20 Jahren wurde dieses Ziel auf 5 Jahre verkürzt. Was will ich in 5 Jahren erreichen? Die dritte Liste: Was will ich bis zum 31.12.69 erreicht haben? Immer mit Unterpunkten und so weiter. Und dann kamen wir über eine kurze Zeichnung wieder. Berufliche und persönliche Ziele müssen übereinstimmen, müssen harmonisiert werden. Über eine kleine Darstellung an der Tafel. Grobe Übersicht, Feingliederung, Situationsplan, Liste der Mängel und Liste der Vorzüge oder Vorteile, die ich habe, ergibt die Aufgaben, die ich zu lösen habe. Kleiner Zettel. Grobe Gliederung meiner beruflichen Situation. Hier muss jeder seine Punkte herausfinden. Man sollte sich klar machen, welche Funktion, welche Aufgabe jeder von uns hat. Wofür werde ich eigentlich bezahlt? Und wofür werde ich auch bezahlt, was mir eigentlich gar nicht klar ist? Es gibt wohl jeder hat wohl Punkte, die einem erst durch solche schriftliche Fixierung klar werden. Und wenn ich ganz zwanglos da eine solche Reihe aufgestellt habe, sollte man sich den Punkt heraussuchen, der mir persönlich jetzt am wichtigsten erscheint. Und den sollte man jetzt nach dem Dezimalsystem versuchen aufzugliedern, dass man zunächst mal alle einzelnen Stichpunkte jetzt nochmal untergliedert. wenn man dann einen Situationsplan aufstellt, könnte man diese Untergliederung, wenn man sie bis zur dritten Dezimalstelle erreicht hat, von hinten nach vorne aufschreiben, dann entgeht man dem Gestreiche. Wenn man von vorne nach hinten aufschreibt, kommt man meistens mit dem Platz nicht aus. An sich sollte jeder einen Punkt durchspielen, den wichtigsten Punkt bis heute. Und heute Morgen sollte dann die Situationsanalyse folgen, die dann mit dem Plan, den wir gestern gehört haben, verglichen wird. Und daraus müsste an sich der Vortrag dann weitergehen, so wie ich es verstanden hatte.
Danke sehr.
Buse.
Hier ist einer.
Wie ist er angekommen, der Herr Buse? Bitte? Was war an ihm besonders charakteristisch?
Ein Mut gehabt.
Die Herausforderung hat er angenommen. Und das, sonst gibt es heute überhaupt nichts mehr. Das ganze Leben ist eine Herausforderung. Und wer die Herausforderung nicht annimmt, immer täglich die kleinen Herausforderungen, der kommt einfach nicht vorwärts. Aber was ist noch zu sagen für ihn als Hinweis? Als Redeübung. Ich meine, ich habe ja leicht reden, ich habe die Jacke aus. Ja? Er hat nämlich die linke Hand down in der Hose gehabt. Mach ich auch. Bitte?
Er hat Ihren Vortrag gestern vom Sachlichen her ausgezeichnet durchdacht. Aber was Ihr gestriger Grundgedanke war, die Motivierung, Begeisterung für ein Ziel, für ein langfristiges, das durchgehen sollte durch diese ganze Planungsarbeit, das halte ich überhaupt für die Grundlage unserer Arbeitsmethoden.
Okay, das war die Ergänzung zum Inhalt, ja. Zum Inhaltlichen. Okay, du mit ruhig die Herausforderung weiterführen, dadurch lernen die Herren noch kennen, was wir gestern noch gehabt haben, und es werden die Punkte ergänzt, die Herr Buse in dieser gedrängten Form einfach nicht bringen konnte. Also was mir noch aufgefallen ist, also die Hand in der Hosentasche, wenn man Redner ist, sollte man zumindest die ersten 5 Minuten sich anständig benehmen. Ich habe es 1 Minute eben ausgehalten, dann habe ich die Jacke ausgezogen, das macht man ja überhaupt nicht. Ja? Aber wenn Sie sich vorstellen, ich bin Bayer und geborener Bayer und Hamburger, gehen Sie mal in den Hamburger Hafen, da können Sie Generaldirektor sein, da werden Sie mit Du angeredet und da werden Sie beiseite geschubst und da gibt es keine Form und Konvention. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Aber ein Redner sollte zumindest die ersten 5 Minuten sich keinen Verstoß an Äußerlichkeiten zukommen lassen, also Hand in der Hosentasche gibt's nicht. Okay? Dann ein kleines Büschen, ganz kleines Büschen freundlicher. Man muss also hier vorne sich, muss lächeln, man muss so froh sein, dass heute erstes Mal der Frühling beginnt und dass man so ein nettes Publikum vor sich hat. Das steckt an. Und dann habe ich eine Sache gemerkt, wenn ich Ihnen noch sagen darf. Sie haben Ihre Manuskripte hierher gelegt und haben immer so runter gucken müssen. Man sollte die Manuskripte möglichst hochlegen oder wenn man kein Pult hat, in die Hand nehmen. Einfach in die Hand nehmen, dass man ganz kurzen Blick hat. Man muss nämlich seine Hörer dauernd in den Augen haben, damit man weiß, wenn jetzt einer einschläft, dass man dann Witze erzählen muss und solche Geschichten. Aber man muss Augenkontakt haben. Wenn man Augenkontakt hat, hat man auch Kontakt mit dem betreffenden Teilnehmer. Aussprache, sind Sie Wiesbaden, ne? Woher?
Ja, in Hamburg habe ich auch mal gehört.
Ja, also ich habe hingeschrieben, Aussprache sehr gut, artikuliert und so weiter. Ja. Gibt es noch etwas zum Inhalt und zum so, was Ihnen aufgefallen ist? Sie haben doch hier aufgeschrieben.
Ich habe ja aufgeschrieben, was Herr Buse gesagt hat. Und zwar erstens hat er von der Zielsetzung gesprochen, vom Plan und Ergebnis.
Ja.
Dann
Laude hat eigentlich gebrüllt worden.
Schemazeichnung,
Übersicht
und so weiter.
Und was soll das heißen?
Das war das gewesen, was er an Ihrem Vortrag gestern für richtig erachtet hat.
Und Ihr Resümee? Achso, Sie haben sich die Punkte notiert.
Ja, das
Sachliche. Okay, also die Motivation, von der Motivation haben wir gestern gesprochen. Wir müssen begeistert sein für unsere großen Ziele, die wir uns setzen. Und diese Ziele, die müssen wir dann aufstückeln
und korrigieren. Und die Korrektur der Ziele geht mit der Analyse. Und da waren wir also gestern so weit, dass wir unseren Verantwortungsbereich aufgegliedert haben, pro Punkte in eine Feinaufgliederung und dann in Details und das in einen übersichtlichen Situationsplan aufgestellt haben. Jetzt geht es weiter. Der Situationsplan, der muss analysiert werden. Jetzt muss ich bei jedem Punkt die Mängel feststellen und die Vorteile. Die Mängel und Vorteile der Situation ergeben nämlich meine Aufgaben. Eventuell neue Ziele, neue Monatsaufgaben. Kurzes Schema dazu. Mein Situationsplan. Und aus dem Situationsplan ergibt sich eine Liste der Mängel und Vorteile. Und ich schreibe alle untereinander. Machen Sie mal gleich zwei Bogen Papier. Die Herren aus Stuttgart, die besonders sparsam sind, ja, schaffe, Häuslebauer, Hund verkaufe mal ab, wenn du mal selber. Sparen Sie nicht mit Papier, die Volkshochschule in Wiesbaden ist begütert, in dieser Hinsicht können Sie Papier kriegen, so viel Sie wollen. Eine Liste anfertigen, überschreiben, Liste der Mängel aus meiner derzeitigen Situation. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Gleich die Zahlen hinschreiben, da wird es da rammeln bei Ihnen. Eine zweite Liste anlegen. Liste der Vorteile aus meiner Situation. Die legen Sie mal kurz neben Sie hin. Und Ihren Situationsplan haben Sie mitgebracht. Und wir haben den ersten Punkt, den haben wir aufgegliedert bei jedem. Und wenn der erste Punkt aufgegliedert ist, die anderen Punkte sind die gleichen, ist das Gleiche, und dann kann man das weitermachen. Ich will jetzt nur den Anfang immer zeigen, wie man zu Vorteilen und zu Mängeln kommt. Die Liste ist fertig, jetzt sollten Sie sich noch ein Schema machen. Aber ein neuen Blatt. Schema zum Auffinden von Mängeln und Vorteilen. Schema zum Auffinden von Mängeln und Vorteilen. Arbeitsmethodik ist ja eine laufende Frage und Antwort. Eine laufende Herausforderung und eine Akzeptierung der Herausforderung. Ich muss also jetzt bei jeder Einzelheit hier in meinem Situationsplan, das ist mein Situationsplan, 1, 11, 12, 13 und nun kommt 111, 112, 113 und so weiter, da steht etwas, das sind die Tätigkeiten. Jetzt muss ich bei jeder Einzelheit erstmal fragen, ist diese Sache überhaupt noch notwendig? Überhaupt noch notwendig? Ist diese Sache überhaupt noch notwendig? Nun geht es wie bei der Datenbearbeitung nach dieser Pum-Pum-Methode. Entweder nein oder ja. Aus. Muss man Antworten geben. Ist diese Sache überhaupt noch notwendig? Nein heißt was? Bitte? Abschreiben. Weg, damit den Salat weg. Ich muss ja vereinfachen, verbessern. Bei ja, wenn sie notwendig ist, muss ich weiter fragen, was? Was muss ich weiter fragen? Bitte?
Nein.
Wenn wir einen Stuhl haben, irgendwo bringen wir noch einen rein.
Der Stuhl ist draußen.
Das gilt jetzt hauptsächlich für Selbstständige und Führungskräfte. Da lautet die Frage, muss diese Sache unbedingt von mir, oder ganz, muss diese Sache unbedingt von mir bearbeitet werden? Nein. Ja, denn wir machen oft sehr viele Dinge aus irgendwelcher lieber Gewohnheit, die wir eigentlich nicht
wir machen sollten. Vielleicht macht das jemand anders für uns billiger, besser. Wir haben mit anderen Aufgaben wie wir haben nicht viel Zeit im Leben. Wir haben dieses Jahr nur noch ungefähr im Beruf, in unserem Beruf geht es ja, ein Viertel ist schon rum, 1800 durch 4, wenn ich mich rechnen könnte, das sind ungefähr noch 1200 Stunden haben wir zur Verfügung. Ja, mehr nicht mehr. 1200 Stunden haben wir für unsere berufliche Arbeit zur Verfügung. Das ist unsere berufliche Situationsanalyse. Nicht viel. Muss ich das unbedingt selbst machen? Nein. Was kommt dann jetzt hier hin? Das ist nämlich jetzt schon eine Idee. Idee oder Vorschlag. Wer käme in Frage? Auftrag, Befugnis, Zielsetzung. Auch wenn ich ein kleiner Angestellter bin, irgendwie mache ich etwas und ich könnte das irgendjemand anders übertragen, bezahle vielleicht etwas, aber ich gewinne dadurch Zeit und kann was ganz anderes machen, was mir viel mehr einbringt. Oder wenn ich selbstständiger bin, ich mache irgendwie eine Arbeit und bei dieser Frage kommt auch das auf, das müsste ich ja eigentlich gar nicht machen. Also wer käme in Frage, welches Ziel? Herausforderung. Und wenn es heißt, ja, ich muss es unbedingt selbst machen, dann wird hier reingeschrieben, warum mache ich das noch so umständlich, unrationell? Warum mache ich das noch so umständlich und unrationell? Fragezeichen. Wie kann das verbessert werden? Warum mache ich das noch so unrationell, so umständlich? Welche oder gibt es oder wie kann es verbessert werden? Wie kann es verbessert, rationalisiert werden? Und dann haben wir hier den Mangel bzw. den Vorteil. Man kann sogar noch hier reinschreiben, welcher Mangel herrscht hier vor, dass nicht hier mehr herausgeholt wird, beziehungsweise welchen Vorteil entdecke ich jetzt auf einmal in diesem Detail? Denn das ist der Sinn der Arbeitstechnik. Der Vorteil liegt immer im Detail. Die letzte Frage, also warum mache ich das bisher so umständlich, so unrationell? Was kann verbessert werden? Oder welcher Mangel muss beseitigt werden? Welcher Mangel muss beseitigt werden? Welcher Vorteil liegt auf der Hand, den ich ausnützen muss? Welcher Vorteil liegt auf der Hand, den ich ausnützen muss? Wenn wir arbeitstechnisch vorgehen, da gehen wir so ähnlich vor wie Offiziere, wenn sie im Feindesland stehen. Die müssen nämlich vor jeder Operation ihre Lage erkunden. Und das ist noch ein bisschen schwerer als unsere. Wir haben es ja viel leichter. Die müssen zwei Lagen berücksichtigen bei ihrem Schachspiel. Die spielen gegen zwei Gegner. Gegen die eigene Lage, die eigenen Vorteile und Mängel und gegen die Lage des Gegners. Wir haben nur eine einzige Lage, also unsere eigene Lage. Und unsere eigene Lage enthält jeden Tag, jeden Monat oder in derzeitigen Situationszustand enthält sie Mängel und Vorteile. Und diese Mängel und Vorteile sehen wir nicht, weil sie überdeckt und überspielt werden durch die Situation, durch Alltagsgeschichten, durch Kleinkram. Und durch solche Analyse kommt es raus. So, und nun fangen wir an, müssen wir arbeiten. Der Wecker bimmelt gleich. Legen Sie los. Sie haben hier Ihren Situationsplan. Jetzt fangen Sie an nach diesem Bum-Bum-Schema. Pressemitteilung verfassen. Wo ist mein Herr von gestern?
Der ist zu spät gekommen. Das gar nicht mitgekriegt.
Packen Sie mal. Ja, das ist ganz gut. Dann nehme ich Sie gleich mal her, wenn ich darf. Sie nehmen noch die Herausforderung an.
Ja, okay. Ja, weiter.
Haben Sie Ihre Sache da? 11, 12, 13? Und dann haben wir 1100 Glieder, deshalb habe ich das der Raumkosmetikerin aufgetragen, dass sie das nicht abwischen soll. Hier ist es ja, 111. Jetzt geht es also los, jetzt liegt der Situationsplan vor mir. Und jetzt geht es hier los mit der ersten Bum-Bum-Frage. Partei der Journalisten auf neuesten Stand halten. Ich fordere Sie heraus. Es ist völlig unnötig, dass diese Sache noch gemacht wird. Ja oder nein?
Nein, ist nicht unnötig.
Es ist nötig?
Ja, ja.
Jetzt kommt die zweite harte Bum-Bum-Frage. Also wir müssen, und so müssen wir uns jetzt begegnen, ja?
Ja.
Wenn ich Sie sage, sagen Sie mal, steckt hier ein Fehler drin, dann sagen Sie gleich nein.
Ja? Nee, das sage ich nicht.
Das sind Sie eine Ausnahme. Jetzt geht's weiter. Also wir haben nach diesem Bum-Bum-Schema, gehen wir jetzt vor.
Ja.
Ist nicht mehr notwendig. Wenn Sie dann sagen, mein Gott, natürlich ist das noch notwendig, dann geht's weiter. Wer macht diese Kartei auf neuesten Stand bringen? Sie oder jemand anders?
Ja, das muss ich schon selbst machen.
Ist es notwendig? Es ist nicht notwendig, dass Sie das selbst machen. Ja oder nein? Ist es notwendig, dass Sie das machen? Ich sage nein.
Nein, das ist nicht notwendig.
Ja, wer kommt in Frage dafür?
Keiner.
Warum nicht keiner?
Weil keiner da ist.
Ist es nicht billiger, wenn das jemand anders machen würde?
Freie Mitarbeiter.
Frage, wie viele
Mitarbeiter sind teurer.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Sehr ja, eine halbe.
Eine halbe. Eine ganze können Sie nicht kriegen, dass Sie irgendwie jetzt eine Herausforderung nach oben gehen. Ich brauche eine ganze.
Ja, ja, das versuche ich ja.
Mhm. Schön. Nächste Bum-Bum-Frage. Warum machen Sie das noch so umständlich und zeitraubend mit der Kartei der Journalisten auf neuesten Stand haben? Gibt es nicht eine einfachere Möglichkeit? Wie haben Sie das bisher gemacht?
Ja, da gibt es ein schlaues Buch dafür. Und
da gibt es nicht eine einfache Möglichkeit. Welcher Mangel steckt da noch drin? Welcher Mangel steckt da noch drin, dass Sie noch Zeit aufwenden müssen? Zu viel unnütze Zeit. Was kostet das an Zeit in der Woche oder am Tag? Was geht denn da drauf?
Naja, das dauert in der Woche vielleicht 3 Stunden.
3 Stunden? Und warum machen Sie das noch so umständlich und unrationell? Verstehen Sie mir die Taktik jetzt?
Ja, ja.
Warum? Es gibt nicht einen besseren Weg. Wenn Sie könnten, aufschreiben, die Frage ist großartig. Wenn ich könnte, wie ich wollte, was würde ich tun? Wenn Sie könnten, wie Sie wollten, wie sollte das eigentlich besser gemacht werden?
Ja, das könnte eine Hilfskraft machen oder eine Sekretärin.
Mhm. Kann das nicht irgendwie ein Student machen, so ein bisschen
ja,
einer?
Ja, das ist mal. Ja, das ist alles drin. Die ganzen Journalisten von Deutschland.
Ja, die ganzen schlauen Bücher, die ändern sich dauernd.
Also gibt's da eine Möglichkeit, wenn ich könnte, wie ich wollte, wie sollte man das machen, damit ich mehr Zeit gewinne, damit ich mich an diesen Dingen nicht aufhalte? Das sind 3 Stunden in der Woche, das sind so und so viele Wochen, und dann sind 40 Wochenstunden rum. Verstehen Sie?
Ja.
Weiter? Was könnte man da machen?
Ja, also
welcher Mangel liegt vor?
Das ist praktisch der Personalmangel, ja.
Also los, aufschreiben, Liste der Schwachstellen, haben Sie das? Liste der Mängel, erster Mangel bei Ihnen. Männer, macht das mit euch, fordert euch jetzt raus, ihr habt ja hier genau das Gleiche. Nachher soll sich einer melden, der Mängel gefunden hat. Sie müssen jetzt mindestens 5, 6 Mängel finden. Nehmen Sie sich in die Mühle. Welcher Mangel steckt hier drin? Welcher Vorteil, welcher versteckte Vorteil steckt hier drin? Und dann das auf die Liste. Also der Mangel ist, dann machen wir hier hinten hin Mangel 1, M. Das ist erstens 3 Stunden unnötiger Zeitaufwand im Grunde genommen, Routinezeitaufwand aus Personalmangel.
Ja.
Also 3 Stunden unnötiger Routinezeitaufwand aus Personalmangel. Aber schreibt ihr das bitte nicht ab. Macht euer's. Ich mache hier gleich weiter. Adressen schreiben. Nicht notwendig. Kann man doch einen Adressenverlag einspannen, oder nicht?
Nee.
Nein, gut. Wer macht das?
Da habe ich eine sehr optimale
Bitte?
Habe ich eine sehr optimale Lösung gefunden, der billigste Adressenschreiber, den ich also auftragen konnte.
Ich stecke hier noch einen Vorteil drin, den wir bisher nicht gesehen haben. Adressenschreiben, wenn das Ihre Chance ist, der billigste, kann der nicht irgendwie hier noch was mitmachen? Welcher Vorteil steckt da drin? Überlegen Sie mal, was steckt da für ein Vorteil drin? In diesem Detail steckt da ein Vorteil drin. Wenn das so ein optimaler Mann ist, kann man den nicht noch ein bisschen mehr?
Weil er nicht ausgelöst ist.
Kann man da noch ein bisschen, nicht ein bisschen mehr machen?
Ja, an dem Punkt nicht. Nein, also würde ich sagen, das
ist okay, ist nichts zu machen. Gehen wir weiter, ja? Geht's weiter. Adressen verschicken. Was steckt da für ein Mangel drin? Wie geht denn das?
Das ist auch optimal gewesen.
Auch
Er ist Mitglied der GFA.
Wie heißt das jetzt? Pressekonferenzen vorbereiten. Wer macht das?
Ja, das muss ich auch machen.
Machen Sie das. Wie viel Zeit geht da drauf? Täglich? Wöchentlich?
Ja, das ist von Fall zu Fall verschieden.
Ungefähr im Schnitt bitte. Was geht da drauf?
Gar keine tägliche Zeit, sondern eine Pressekonferenz kann man ja nur zweimal im Jahr abwarten. Das heißt also, nur kurz vorher sechs Wochen vorher geht pro Tag 2 Stunden drauf.
Und das ist im Jahr 2-3 Mal?
Ja.
Der Punkt ist nicht erschütternd wichtig, ja, für unsere Rationalisierungsansätze.
Ja.
Nächstens, neue Nachrichtenquellen im Betrieb erschließen, ja?
Ja.
Wer macht das?
Ja, das mache ich auch.
Was ist denn das Ziel dieser Tätigkeit?
Ja, das Ziel ist, mehr Pressemitteilungen schreiben zu können, ja.
Ja.
Sodass also die Firma mehr bekannt wird.
Welcher Mangel steckt da drin in dieser Sache zurzeit?
Innerbetriebliche Kommunikation sehr schwierig zu handhaben.
Da kann ich nicht viel anfangen. Innerbetriebliche Kommunikation ist schwierig zu handhaben.
Wenn Sie eine weltweite Organisation haben, ja, und mal passiert was in Australien oder mal passiert was in...
suchen Sie Ihre Fehler. Ja?
Mal passiert was in Südafrika, dann ist das, was in Australien passiert, interessant für den deutschen Markt.
Wie würde der Idealzustand aussehen? Die Leute würden Ihnen freiwillig die Meldungen zukommen lassen. Der Mangel ist im Moment welcher, ganz konkret? Die Sache krankt daran, dass. An was krankt sie?
Ja, eben an dieser mangelnden Kommunikation, an der mangelnden Nachrichtenverbindungen innerhalb der Firma. Ja,
noch nicht ganz, ich muss Sie noch mehr greifen. Liefern die Leute Ihnen nicht freiwillig die Meldungen? Müssen Sie die Leute zwingen, müssen Sie hinlaufen, müssen Sie denen an einen gewissen Körperteil kriechen, damit die Ihnen die Nachrichten geben?
Ich kann ja nicht nach Australien fahren. Ja?
Ach so, die sind dann weit weg. Das kommt nicht her. Sie kriegen keine
Nachrichten zusammen.
Also der Mangel heißt, ganz konkret heißt der Mangel, es sind nicht genügend innerbetriebliche oder was für Nachrichten? Nicht genügend. Ja, was sind das für Nachrichten? Spektakuläre Ergebnisse aus dem Betrieb, die man
zum Beispiel neue Aufträge, ja.
Es sind nicht genügend Werbeanregungen aus den dezentralisierten Bereichen da.
Ja, ja.
Ist das wirklich ausgedrückt?
Ja, ja.
Es sind nicht genügend der muss ja die Firma verkaufen, der muss ja das Firmen-Image verkaufen. Es sind nicht genügend Werbeanregungen aus dezentralisierten Bereichen vorhanden. Das haben wir doch. Und zwar müssen Sie den Mangel so konkret formulieren, wie nur möglich. Jetzt haben wir ihn, ja. In Hamburg, mit Kommunikation, da habe ich in Hamburg mal im Hafen einen Seminar gehalten, da sprach ich auch von Kommunikation und da sagt zum Betriebsleiter zu seinen anderen Kollegen, Mensch, du mal, was spricht denn der da vorne? Kommunikation, was ist denn das? Und dann sagt er, das weiß ich auch nicht, aber das ist so ein Wort, ne? Welcher Vorteil steckt hier drin in neue Nachrichtenquellen erschließen, wo Sie noch nicht dran gedacht haben? Gibt's hier, wenn ich könnte, wie ich wollte, was kann man da hier noch ausholen? Haben Sie jetzt irgendwie eine Idee?
Nee, eben nicht. Da grübel ich ja schon lange drüber nach.
Ja, wenn ich könnte, wie ich wollte, neue Nachrichtenquellen erschließen, ist irgendwie, wenn ich könnte, wie ich wollte, jetzt im Moment nicht mit Bleiklötzen der Situation behaftet, was wäre da vielleicht möglich? Fällt uns jetzt was ein, uns zwei?
Naja, man muss einen firmenweiten Kommunikationsdienst aufziehen. Das heißt also, man müsste alle Verkaufsleute dazu bringen und jetzt nun das, was sie verkauft haben, regelmäßig an alle anderen Verkaufsniederlassungen zu verbreiten. Ja?
Das wäre eine Möglichkeit, wenn es Ihnen gelänge, so eine Art Informationssystem zu schaffen, dass turnusmäßig gewisse Berichte kämen, wenn Sie zum Beispiel die Chefs der Leute, die Ihnen Nachrichten schicken würden, kriechen könnten, dass die ihre Männer wieder anspitzen. Wäre das eine Chance?
Ja, natürlich.
Also könnte man sagen, Liste der Vorteile, ein Vorteil, der doch greifbar wäre, wenn, wie heißt das, ein systematisiertes
Informationssystem.
Systematisches Informationssystem könnte geschaffen werden.
Müsste geschaffen werden, ja.
Es könnte geschaffen werden. Das Liste der Vorteile. Also Sie sollen jetzt nur herauskriegen, welche Mängel stecken in den einzelnen Details und welche Vorteile stecken in den einzelnen Details. Der Teufel steckt nämlich immer im Detail. Wenn Sie die Sache machen mit Ihrer Situation, das Mindeste ist, dass Sie 10 Mängel und vielleicht 3, 4 Vorteile finden, auf die Sie bis jetzt noch nicht gekommen sind. Was machen wir jetzt mit dieser ganzen Sache? Es ist also eine Liste vorhanden, auf der stehen 10, 20 Mängel. Schreiben Sie bitte auf Ihren Aufgabenzettel, dass Sie die Liste der Mängel weiter vervollständigen und die Liste der Vorteile ebenfalls. Jetzt haben wir also 2 Listen. Die Liste der Vorteile, die Liste der Mängel. So, und nun, das ergibt jetzt Aufgaben. Jetzt greifen wir uns einen Mangel nach dem anderen her. Erstens, zweitens, drittens. Oder suchen wir uns einen raus? Was machen wir? Greifen wir uns einen nach dem anderen her oder suchen wir uns einen raus? Wir suchen uns einen raus, und zwar welchen? Den dringendsten Mangel, also ja, wen? Ja.
GG
sagt, ja, den wirksam. Also welches ist jetzt der wirksamste Mangel? Los, Zettel her! Meine Herren, neuer Zettel. Verbesserungs- oder Idee oder irgend sowas. Verbesserungsvorschlag oder Plan. Irgendwas oder Aufgabe. Oben drüber schreiben, Aufgabe verbinden. Aufgabe. Das heißt jetzt 3 Stunden unnötiger Routineaufwand auf welchen Personalmangel. Es sind nicht genügend Werbeanregungen aus den dezentralisierten Bereichen vorhanden. Gut, also der Mangel lautet hier, nehmen wir mal den her, ja? 3 Stunden. Zu unnötige Routinearbeit aus Personalmangel. So, Ziel. Jetzt gibt es hier ein Ziel. Wenn ich könnte, wie ich wolle, realisierbares Ziel. Wie würde das aussehen? Es ist
eine neue Sekretärin einzustellen, eine Ganztagssekretärin.
Es ist eine Ganz Sekretärin vorhanden. Meine Herren, formulieren Sie das Ziel so, dass Sie es erreicht haben auf dem Papier. Ist das klar? Ja?
Ja, also hier.
Fensterplatz, besser geht's gar nicht. Lichteinfall von links. Es ist eine Ganztagssekretärin vorhanden. Wie? Welche Möglichkeiten gibt es?
Antrag an die Geschäftsleitung.
Antrag an Geschäftsleitung.
Den müssen Sie begründen, ja?
Ja.
Anständig, wie wollen Sie den begründen?
Dass Sie für besondere Aufgaben frei werden vielleicht, ja? Gibt es noch eine Möglichkeit, wenn die Geschäftsleitung ablehnt?
Ja, das hatten wir schon. Stehe ich da auf meinem Bett.
Aus wie vielen Herren besteht die Geschäftsleitung?
Einer.
Aus einer. Also da müssen Sie ein überzeugendes Argument finden.
Ja, ein noch überzeugenderes.
Ein noch überzeugenderes Argument. Das ist der erste Zettel. Der zweite Zettel. Das ist jetzt der Vorteil. Meine Herren, neuen Zettel her für Sie. Überschrift wieder. Welchen Vorteil werde ich ausnützen? Aufgabe daraus. Hier auf der Liste der Vorteile. Das ist die Liste der Vorteile, hier ist die Liste der Mängel. Ich kann das alles nur ganz kurz anreißen. Auf jeden Fall bin ich jetzt programmiert. Ich weiß, hier ist ein Wunderpunkt. Mir, es geht so viel Zeit drauf, 3 Stunden in der Woche, weil ich mit Grimmskrams, mit kleinen Routineaufgaben abgeben muss. Ich muss die Kartei der Journalisten auf neuesten Stand halten. Als Werbeleiter ist das eine Sache, die mir einfach nicht tragbar ist im Grunde genommen. Also ich muss hier eine Lösung finden. Es gibt jetzt eine Aufgabe, dieser Mangel. Und das Ziel lautet, es ist eine Ganztagssekretärin vorhanden. Das lässt mich jetzt nicht mehr los. Und nun finde ich überzeugende Argumente, um meinen Chef, der Herr Fischer abgelehnt hat, plausibel zu machen. Also da muss ein Ganztagsmädchen her. So, Vorteil. Es ist ein systematisches Informationssystem vorhanden. Ziel. Das Ziel wird beschrieben, und zwar müssen Sie das Ziel beschreiben, so dass es bereits erstellt ist im Geiste. Sie können ja im Geiste Ihr Ziel erreichen. Es ist ein systematisches Informationssystem vorhanden. Bei der Datenverarbeitung heißt das heute MIS. Die Deutschen haben da schon wieder einen Schnack draus gemacht, die hängen noch ein T dahinter. Management Information System. Es ist ein systematisches Informationssystem vorhanden. Das muss man jetzt erst beschreiben. Ja? Das Ziel würde lauten, es kommen also automatisch, kommen jetzt die interessanten Werbeanregungen aus allen dezentralisierten Bereichen. Die kommen automatisch, ja?
Die sollten automatisch kommen, als Ziel, ja.
Als Ziel. Ja. Es ist sichergestellt, dass aus allen dezentralisierten Bereichen automatisch interessante Werbeanregungen kommen. Okay, das ist sichergestellt. Das wäre Ihr Ziel.
Ja, nicht Werbeanregungen, sondern Tatsachen. Ja?
Tatsachen,
was passiert ist.
Facts, die man verkaufen kann,
ja.
Um das Firmenimage. Das muss man so ideal wie möglich beschreiben. Wenn ich ein Ziel lahm beschreibe, dann wird nichts aus der ganzen Angelegenheit. Das Ziel muss ich so beschreiben, wenn ich das lese, dass ich dann immer wieder begeistert bin und neue Ideen bekomme. Wie könnte man das schaffen? Da müsste also jetzt, wir wollen jetzt nicht in Einzelheiten steigen, das können wir nicht. Jetzt müsste ein Plan gemacht werden, wie, erstens, zweitens, drittens. Also, welche Mittel müssen da vorhanden sein? Welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt 3, 4 verschiedene Wege, das Ziel zu erreichen, zu einem Management Information System zu kommen. Und das wäre jetzt eine Planaufgabe für Sie. Ja? So.
Lebensaufgabe.
Nein. Jetzt darf ich zusammenfassen, der Bäcker hat gescheppert. Diese berufliche Situationsanalyse ist fertig. Und ich will auf dem Lichtschreiber ein Beispiel noch zeigen und jetzt erstmal kurz zusammengefasst noch einmal eine Übersicht geben, was Sie machen müssen. Also was gemacht werden muss, ist 20 Jahresplan. Das ist die Motivation. Überschrift, neuer Zettel. Was ist zu tun? Ein 20-Jahresplan zur Motivation. Ein 5-Jahresplan. Ein 5-Jahresplan. Das ist Konkretisierung
der großen Ziele und Grundlage für Jahresplanung. Sonst kriegen wir keine Jahrespläne. Ich muss also alle 5 Jahre oder so den 20-Jahresplan neu überarbeiten und anpassen. Ich habe Ihnen erzählt, ich habe gestern Abend mit einem Freund hier noch gesprochen, der will seinen Doktor machen. Das war auch mal mein Wunschtraum, das stand vor 1946 auf meinem Lebensplan. Dr. Ing noch machen. Es war zu spät. Ich habe diesen Wunsch jetzt gestrichen. Es wäre schön, wenn man mich mit Doktor anreden könnte, aber ist nicht mehr drin. Ist nicht mehr drin. Das ist nicht mehr drin. Ich müsste mein Abitur nachbauen und da habe ich buchstäblich nicht mehr die Zeit. Das ist ausgeschlossen. Ich habe also die Zeit jetzt zu fördern, dass er mich mit der Doktor anredet. Vielleicht machen Sie es ja sowieso. Aber das ist, da ist ja jeder Doktor, ja. Der Krishon ist mal nach Wien gekommen, der berühmte israelische Dichter. Und wir, kurz bevor er ausstieg, haben seine österreichischen Freunde haben gesagt, du musst hier jeden mit Herrn Professor anreden. Jeden mit Herrn Professor, sagt er, wieso? Ja, und du, dich redet man auch mit Professor an. Er sagt, ich bin doch gar kein Professor. Ja, das musst du, das ist hier üblich. Und dann stieg er raus von der Gangrene, dann kam sie auf und so, oh, grüßen Sie, Herr Professor, wie geht's, Herr Professor? Oh, danke schön, Herr Professor. Immer wieder hin und her, Herr Professor, Herr Professor, Herr Professor. Und dann wurde ihm auch eine Persönlichkeit vorgestellt. Dürfen wir vorstellen? Und er sagt, ach, danke sehr, freut mich sehr, Herr Professor, Sie kennenzulernen. Und dann wendet er sich ab, eiskalt und ist pikiert. So, da habe ich jetzt etwas falsch gemacht. Ich habe doch auch Professor gesagt, ja. Das war ein richtiger Professor. Da muss man sagen, dann Herr Universitätsprofessor. Das sind so die Feinheiten, ja. Also, 5-Jahresplan, verstehen Sie? Damit die große Motivation angepasst wird. Ich musste irgendwie eines Tages meinen Lebensplan anpassen, denn wenn ich weiterhin bis heute in meinem Lebensplan drin stehen hätte, stur, 1946 hätte ich mir vorgenommen, meinen Dr. Ing zu machen. Und ich sehe, das geht jetzt nicht mehr und ich lasse es trotzdem drin. Dann komme ich in die Zwickmühle, ja? Dann wäre ich seelisch aufgerieben. Das ist nämlich das Wichtige. Eine Planung ist eine Motivation und diese Motivation muss übereinstimmen mit meinen Möglichkeiten, die mir noch zur Verfügung stehen. Und da muss das dann raus. Da muss das buchstäblich raus, also die Konkretisierung der großen Ziele als Grundlage für die Jahrespläne und dann einen oder jedes Jahr Jahresplan aufstellen, das ist wichtig, und dann jedes Jahr einmal Situationsanalyse durchführen, was wir gestern Abend und jetzt gemacht haben. Das heißt, nach Mängeln und Vorteilen, wenn ich Vorteil war, dann wird F geschrieben, nach Mängeln und Vorteilen forschen und hieraus Aufgaben machen. Da kann keiner sagen, Mensch, was soll ich denn in meinen Jahresplan reinschreiben? Ich habe doch gar, es läuft doch alles bei mir. Das läuft eben nicht. Ja? Denken Sie an unser Beispiel gestern von der Dampflokche, die da so wunderbar thront im Wiesbadener Hauptbahnhof. Da sagte mir gestern Abend einer beim Bier trinken, du hast einen feinen Gag erzählt gestern Abend. Das war kein Gag. Das hat mich wirklich buchstäblich irgendwie motiviert, wie ich diese Dampflokche sah. Denke ich, eine wunderbare Arbeit, diese Dampflokche im Wiesbadener Hauptbahnhof. So ein Brummer ist das da drin. Aus dem Jahre 1934, und heute gibt es keine Dampflokschen mehr. Die Zukunft sieht ganz anders aus. Da gehört was anders rein, meiner Meinung nach, in diesen Glaskasten. Ja? Sonst die Jugend, die da vorbeiläuft, die begeistert sich an ollen Kamellen. Das gehört ins Museum, sowas. Ja? Also, Aufgaben für mein Jahr ergeben sich aus der Situationsanalyse. Und nun bin ich bei diesem Punkt. Dankeschön.
Jetzt sieht das also so aus. Liste der Mängel, Liste der Vorteile. Und nun sollen Sie viele Zettel haben mit Aufgaben. Aus den Vorteilen ein paar Aufgaben, aus den Mängeln ergeben sich Aufgaben, alles Aufgaben. Und nun ist, das muss man sich einprägen, die Mängel alle untereinander schreiben aus der Analyse, die Vorteile alle untereinander schreiben aus der Analyse und dann hier herausziehen den dringendsten Mangel, den ich abstellen muss, zuerst hierher. Ziel, was will ich erreichen? Wie will ich es erreichen? Und dann auf dem Papier fertig planen und unten ist dann der Vorteil, den ich erreicht habe, wenn ich diesen Mangel abgestellt habe. Das ist doch alles lächerlich einfach. Da muss nur mit oben vorgehen. Dann hole ich mir den wichtigsten Vorteil heraus, auf den ich bis jetzt noch gar nicht richtig gestoßen bin. Das ist der hier. Dann mache ich auch Ziel, was will ich erreichen, wie. So, und nun bin ich im Besitz dieses Vorteils, der greifbar vor mir lag. Ich muss aber etwas tun. Und dann habe ich da eine ganze Menge von Aufgaben und diese Aufgaben, da wird jetzt eine Priorität geschaffen, ich lege die hin, das sollten Sie sich vielleicht kurz zeichnen, eine Priorität muss ich schaffen. Sofort durchführbare Aufgaben, die kommen in die Zeitplanung. Ich kann sofort durchführen. Und dann gibt es hier schwebende Aufgaben, schwierige Probleme, schwierig kann weg, Probleme ist immer schwierig. Probleme sind also Rätsel. Es ist mir rätselhaft, wie ich das mal lösen soll. Und das muss ich eben jetzt lösen. Und hieraus suche ich mir wieder die aussichtsreichste, nächste Aufgabe heraussuchen für meinen Monatsplan. Es gibt ein Monatsziel oder ein Vierteljahresziel oder ein Jahresziel. Aus diesen schwebenden, schwierigen Problemen suche ich mir raus, welches ist jetzt das Wichtigste? Das hier, raus. Das gibt diese aussichtsreichste Aufgabe, die mich vielleicht einen ganzen Monat in Anspruch nimmt. Und so muss ich eben strategisch vorgehen und nun sind wir bei der eigentlichen Arbeitsmethodik. Das war jetzt alles nur vorgeplänkel, wie auf der Führungsakademie der Bundeswehr die Lagebestimmung. Und das dauert ein Jahr, bis die Offiziere das Intus haben. Aber dann geht es erst richtig los. Denn wenn ich Arbeitsmethodik betreiben will, muss ich mir vorstellen, dass ich ein Schachspieler bin, der gegen die Zukunft anzuspielen hat. Meine Situation besteht aus irgendeiner Konstellation. Meine Figuren stehen im Moment irgendwie da. Die stehen da. Die habe ich entweder saublöde hingestellt oder ich habe eine gute Konstellation mir aufgebaut. Und nun bin ich wieder dran. Das heißt, jeden Tag, jeden Montag, jeden Monatsbeginn bin ich dran, einen neuen Zeitabschnitt vor mir zu sehen und den auszufüllen, da was draus zu machen. So, welcher aussichtsreichste, bester Zug ist nächsten Monat dran auf meinem Schachbrett? Das wird meine Monatsaufgabe. Welche ist das? Nehme meine Zettel, die in meiner Wissenskartei oder Ideen- oder Arbeitskartei liegen, die ich jetzt herausgearbeitet habe. Die Aufgaben, die hier nicht zum Zug gekommen sind, die steckt man einfach in so eine Kartei rein. Hier, das sind so die Zettel, das sind so meine Dinger, ja, wie die aussehen, die fliegen da rein. Und wenn ich dann jetzt irgendwie am Monatsende soweit bin, dann lege ich mir diese Sachen so hin, so. Ist da was passiert am Monat, in diesem vergangenen Monat März? So, das wäre jetzt im April die wichtigste Sache. Und nun habe ich schon Pulver, Munition, da stehen schon Ideen drauf. Ich spare mir eine Stunde Arbeit und dadurch, dass ich diese Ideen sehe, werde ich wieder herausgefordert, neue Ideen zu machen. Und mein Plan wird immer weiter. Und nur so kommt die ganze Geschichte ins Rollen. Jede Woche, welche wichtigste Wochenaufgabe muss ich hier herausholen? Und dann geht es in meine Aufgaben für die tägliche Zeitplanung. Und nun will ich Ihnen das ganz kurz an einem Rocky-Bild noch zeigen, den Zusammenhang. Praktischer Fall. Das war der Innendienstprokurist eines Versandhauses.
nicht die Beate Huse, von der ihr so viel in den Zeitungen steht. Das war, da gab es drei Chefs, Verwaltungschef, Verkaufschef, Personalchef, da sind sehr viele Personaldinge, und ein Innendienstchef. Sein Ziel, Funktion ist optimale Innendienstabwicklung. Die Hauptaufgliederung bei seiner Stelle ist, er ist verantwortlich für, das sind seine Schwerpunktsaufgaben. Denken Sie jetzt an gestern, ich rekapituliere das. Kundenbetreuung fürs Büro, Angebots- und Korrespondenzabwicklung, Büro, Routinearbeiten ist er verantwortlich, Stabsarbeit für die Geschäftsleitung. So, nun gliedert er den Punkt 1 auf, in 11, 12, 13, 14, zack. Dann er den Punkt 2 gliedert er auf, in 21, 23, dann gliedert er Punkt 3 auf, dann gliedert er Punkt 4 auf. Das ist eine gekürzte Fassung. Und das ist das Schmierpapier. Das hat nicht ganz genau gestimmt, werden Sie gleich sehen, wie er sich nämlich jetzt seinen Situationsplan aufgestellt hat, in dieser Organigrammform, merkte er, dass die Situation doch nicht ganz so ist, wie sie hier ist, und er hat sie etwas abgeändert. So sah also dieses Schmierblatt jetzt aus in übersichtlicher Organigrammform. Das ist büroliche Kundenbetreuung, er hat das etwas anders formuliert, so, und das sind die einzelnen Unterschritte. Und damit ist er jetzt in die Analyse gegangen, hat nach dieser Bum-Bum-Fragenmethode eins nach dem anderen abgetestet und kam dann zu der Liste der Schwachstellen. Die hat er dann sich so aufgebaut. Bei 11 war eine Schwachstelle, bei 13, bei 22, bei 24, bei 33, bei 34, bei 41. Wo nichts steht, da war der Zustand in Ordnung. Hier zum Beispiel der hier. Zeitraubende Sucharbeit wegen mangelhafter Verkaufsunterlagen, die vorhanden sind. Da hat er festgestellt, dass seine Angestellten, wenn die am Telefon telefonische Auskünfte geben müssen, bei Kunden, Erledigung telefonischer Preis- und Lieferanfragen, dass die immer Spaziergänge durchs Büro machen mussten. Und dann fragen mussten, und wenn Ferngespräche waren, haben die Kunden teures Geld bezahlen müssen, haben sie dann beschwert. Dann hat er festgestellt, das ist ein Mangel, der meine Efficiency beeinträchtigt. Zeitraubende Sucharbeit und so weiter. Das war die Liste der Mängel. Und nun hat er aus dieser Liste der Mängel, in der Zusammenfassung, Fragebogen, Schmierzettel, Situationsplan, Liste der Mängel. Und nun hat er hier Erarbeitung des Sollzustandes gemacht. Lauter Aufgabenzettel herausgeholt und hat die mal so sortiert. Sofortige Disponierung, was werden meinen Mitarbeitern an Aufträgen gegeben, was kommt in meine eigene Zeitplanung, was ist schwebend, was muss ich für den nächsten Monatsplan überlegen, was kann ich aufschieben auf nächsten Monat und welche Monatsaufgabe hole ich mir für diesen Monat heraus. Und das war zum Beispiel die Aufgabe 21 bzw. Mangel 21, das war das Wichtigste. Zeitraubende Verzögerungen, mangelhafte technische Angaben von WS, das war Punkt 22, schwierige Angebote vorklären. Und da hat es einen furchtbaren Schaub gegeben, weil der Kerl, der davor gearbeitet hat, immer große Verzögerungen eingebaut hat, weil er technisch nicht auf Draht war. Da muss also eine Schwerpunktsaufgabe gemacht werden, Aktionsplan ausarbeiten. Solche Aktionspläne sehen dann so aus, das ist aus Betrieben, wo ich dieses System einführe, da werden die Leute regelrecht geschockt. Die müssen dann ihrem Chef 10, 15 Blätter mit Verbesserungsvorschlägen vorlegen und die sehen einfach so aus. Das war ein Original, habe ich kopieren lassen. 26.06.68, Vorschlag von Herrn Drust, internationales Branchenprogramm aufbauen. Der Mann hat seine Firma in einem Jahr 10% Umsatzsteigerung gebracht, ohne Personalaufstockung. Nur durch so eine Analyse wurde er angeschockt, herausgefordert. Er hat gesagt, ich garantiere 10% Umsatzsteigerung in einem Jahr. Lösung. Ganz kurz, die Lösung war die, das war eine Firma, die hat Gummiartikel hergestellt. 5000 Stück ungefähr so, Dichtungsringe für Kolben, für die Industrie, Dichtungsringe für die chemische Industrie, aus Teflon und aus sonstigen Dingen. Und da gab es ein bestimmtes Programm für die schwedische Kunstzeitindustrie. Da haben sie ein tolles Geschäft gemacht, nur mit der schwedischen Kunstzeitindustrie. Und bei seiner Analyse ist ihm aufgefallen, welcher Vorteil steckt in jedem Detail. Da hat er sich gesagt, wir machen doch für Schweden ein Kunstzeitenprogramm. Menschenskind, es gibt doch in der ganzen Welt Kunstzeitindustrie. In Österreich gibt es welche, in Belgien, in Frankreich gibt es Kunstzeitindustrie. Da könnten wir doch das gleiche Programm, das wir mit Mühe in Schweden aufgebaut haben, an dieselbe Kunstzeitindustrie in diesen Ländern. Er hat nicht nur diese, 200.000 DM geschafft, das waren glaube ich 610.000 DM, die errechenbar sind. Jetzt haben wir ungefähr im Februar wurde eine Stichprobe gemacht. Da kam also schon über 200.000 Mark heraus, wenn man das multipliziert mit dem Zeitfaktor, der in einem Jahr dann nachkontrollierbar ist, da gäbe das jetzt umgerechnet 710.000 Mark schon, weil er dieses internationale Branchenprogramm propagiert hat. Und das war seine Idee, da hat er hingeschrieben, welche Mittel, Federführung übernehme ich, Mitarbeiter, ich brauche den, 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 das waren vorhandene Leute, die das im Ad-Hoc-Team dann gemacht haben, da wird ein Project-Team gegründet, er macht die Federführung und die kommende Woche einmal eine Stunde zusammen und braten dann Ideen aus. Beginn mit Zelluloseprogramm Skandinavien für Österreich, Belgien, Frankreich, da haben sie angefangen. Erringung eines zusätzlichen Marktes, hat er der Firmenleitung geschrieben, kalkulierbarer Mehrumsatz von 200.000, wenig Aufwand an Personal und Kosten, das war praktisch die Zeit für das Ad-Hoc-Team und Kosten. Ja, zusätzliche Prospekte und so weiter. Aber die Sache hat geschnurzt. Ein weiterer, da kam zum Beispiel am 26.06.68 die Organisationsabteilung, hat betreffs deutschsprachiger Exportkorrespondenz. Das sind diese Mängel. Da war hier ein Mangel, den erfasst man in einer beruflichen Situationsanalyse, und zwar folgenden. Es war eine Exportabteilung, Verkaufsleiter. Der war untergliedert in Inlandsabteilung 1, Inlandsabteilung 2 und dann die Exportabteilung. Nur wenn jetzt die Post kommt, die geht hier von der Geschäftsleitung zum Verkaufsleiter, dann geht die Exportpost, die geht hier rein. Nun wird die Exportpost geteilt in deutschsprachige und in fremdsprachige. Die fremdsprachige Exportpost bleibt hier in dieser Abteilung, die in Deutsch geschrieben werden muss. Die geht dann hier rüber in diese Abteilung. Da ist ein Mann, der ist zu 85% damit beschäftigt, deutschsprachige Exportpost für diese Abteilung zu schreiben. Nun hat das immer Mängel gegeben. Die Mängel waren die, hat er hier geschrieben, Mangel. Es gibt Koordinierungsschwierigkeiten bei eiligen Vorgängen. Nämlich, wenn der jetzt eine ganz eilige Sache hat, muss er die auf dem Dienstweg hier an diesen Chef geben. Dieser Chef gibt das seinem Sachbearbeiter. Und nun sagt der Chef, die sind sich dann nicht ganz grün. Das sind dann solche informellen Beziehungen. Ja. Hauen und Stechen, Kundelgrieß, die laufen mit den Messer rum, Schleifstein, die nimmt sie da. Also, der kommt mir heute mal geschlichen. Sie machen erstmal meine Arbeit fertig. Dann bimmelt der Sachbearbeiter am kleinen Dienstweg. Hör mal, Sportsfreund, kann ich die abholen jetzt, die Angebote, die du da gemacht hast? Ich kann nicht, Mensch, ich muss erst da machen. Also, du musst das doch machen, das muss doch heute noch raus. Ja, das denkt ihr, bei uns ist das viel wichtiger. Es gab also jeden Tag gab Streit, vor allen Dingen bei eiligen Fällen. Und dann war noch ein Witz, die Burschen haben das manchmal zweimal schreiben müssen, weil sie die Belange des Exports nicht richtig kannten. Und hier so war dieses Hick-Hack, dieses Blöde, das ging dann hier raus in die andere Abteilung und dann ging das wieder rein. Der Chef durfte nur unterschreiben, was die also ausgearbeitet haben. Verbesserungsvorschlag, Lösung, Bachmann und Grebe der Exportabteilung eingliedern. Wenn die nämlich zu 85% für die arbeiten und hier sitzen, ist doch das ein Blödsinn, dass der die Leute steuert. Dann kommen die hier rüber und der verfügt über die Leute. Ja? Jetzt wurden zwar diese Beziehungen anfangs noch etwas dicker, weil der zwei Mann abgeben musste. Sie wissen ja, laut Parkinson hat ja jeder einen bestimmten personellen Unterbau und die Persönlichkeit ist umso wichtiger und wertvoller, je mehr Leute ich unterstellt habe, je mehr Leibeigene ich habe. Ja? Aber das hat man dann bald hingekriegt, indem man ihn also zur Teamarbeit durch positive Herausforderungen, nur durch dieses System geht das. Der Vorteil, wenn das so gemacht wird, ist klare Unterstellung, Vermeidung von Rückfragen bei eiligen Fällen. Meine Herren, Schlussende dieser Situationsanalyse, Sie haben gesehen, wie man das macht. Anhand von Beispielen jetzt habe ich Ihnen nochmal eine Möglichkeit gezeigt. Und wenn Sie, wie dieser Mann, der diesen Vorschlag hier gemacht hat, kann ich nur eins sagen, der mit dem internationalen Branchenprogramm. Ich bin Berater bei dieser Firma mit 2000 Leuten. Und da hat der Chef zu mir gesagt, kommen Sie, führen Sie den neuen Führungsstil ein, wir haben den koordinierten Führungsstil, das ist das Functional Team Prinzip, ja, Karlsruhe ist für uns überall wie Functional Team-Prinzip, Delegation von Verantwortung halten wir für Quatsch. Wir halten das beste Mittel für Führungstechnik ist
koordinieren. Der Chef ist der Superkoordinator, nicht der Superdelegierer. Hier war also der oberste Boss, der hat 9 Leute unterstellt gehabt. Da delegiert, stumpfsinnig delegiert, das lernt man ja irgendwo. Und dann ging also die Hierarchie nach unten weiter. Und hier war Verkaufsleitung 1, Verkaufsleitung 2, Verkaufsleitung 3. 3 Verkaufsleiter, obwohl er nur einen hätte brauchen dürfen. Ja? 3 Leute haben den Verkauf sich geteilt und hier saß irgendwo einer, der war der Exportleiter. Das war dieser Mr. Drost. Ihr kennt ihn nicht, das ist ein Arbeiterfirma. Ich experimentiere nicht gerne mit Leiden und Konzerten, das ist echt gefährlich. Nun haben wir seinen Betrieb umgestellt auf Functional-Team. Es gibt jetzt hier zwei oberste Chefs. Den Chef der unternehmerischen Mittel, den Controller, und hier den Chef, den Prozessmanager. Hängt Hände aus. Und diese ganzen 8 Leute, da kam erstmal hier ein Oberster und hier ein Oberster. Jetzt mussten wir also das ganze Mittelmanagement aus Personal, Einkauf, Finanz, Buchhaltung, Anlagengeschäft, hier Verkauf 1, Verkauf 2, Verkauf 3, Betriebsleitung, Entwicklung. Entwicklung ist Prozessmanagement, Betriebsleitung ist Prozessmanagement, Verkauf ist Prozessmanagement, das sind die 3 Zahnräder, ja, das kann man hier nicht alles erläutern, die Leistung, die den Umsatz des Unternehmens machen, die sind umsatzorientiert und hier sind die ganzen finanziellen, geistigen, Patente, Lizenzen, menschlichen Mittel, die werden alle hier gesteuert und das ist die Kostenseite. Und da funktioniert das Management. Jawohl, hier werden die Umsätze gesetzt, dass Menschen möglichst aus dem Markt herausgeholt, das macht dieses Prozessteam, weil das ein zyklisch ablaufender Prozess ist. Und das sind die Kostenleute, ja. Die müssen das Budget aufstellen, dass auch am Jahresende Umsatz und Gewinn, Umsatz zu Kosten, Kosten zu Umsatz ist dann die Prozent Gewinn. Die werden im Vornherein ausgerechnet, die hier rauskommen müssen, der Gewinn. Und die Seite passt auf, dass der Gewinn erstellt wird und die Seite holt auf Teufel komm raus, das aus dem Markt heraus. Und das wird gesteuert durch 2 Manager, ja. Das ist das neue Functional Team Organisation. Und nun war der Chef so begeistert von dieser Organisation, er sagte, nun brauche ich einen Mittelmanager und einen Prozessmanager. Die 3 haben gesagt, dass der größte Blödsinn den Fuchs ihn verkaufen will, das geht nicht. Ja, weil jeder mit Prozessmanager werden wollte und jeder wusste, er hat nicht die Figur dazu und nicht die Efficiency dazu. Und er wird es dann nicht, hat er sich gesagt, also taugt das nichts. Aber die Leute mit Kotelettfriedhof, Kotelettverwertungsanstalt, da wird sehr viel Blut verbraucht, um die Kotelets zu verdauen und fürs Denken bleibt dann nicht mehr viel übrig. Wissen Sie, was mit diesem Herrn Drost jetzt passiert? Das war die Herausforderung, die die Unternehmungsleitung an den Betrieb gegeben hat. Männer, wir wollen eine neue Führungsorganisation einführen. Jeder hat alle Chancen hier bei uns im Betrieb. Und nun kamen die lahmen Enden auf den Plan. Das geht. Das ist unmöglich. Der Fuchs will sich nur aufhetzen gegen. Und dann kamen wir und haben gesagt, soll er sein. Und die haben dann solche Dinge gebracht. Ja, wer ist denn fürs Geschäft wertvoller? Ein Tiger hier, der dem Unternehmen sagt, guck mal hier, liegt noch Geld auf der Straße. Guck mal. Oder eine lahme Ente, die sagt, das muss so bleiben, ja, wie früher, ausgeschlossen können wir nicht machen. Weil der Chef seine Pappenheimer auf einmal kennengelernt. Die, die die Herausforderung nicht annehmen, bleiben auf dem Tod, werden aufs Todegeleis geschoben. Die können heißen, wie sie wollen, mit Ausnahme will ein. Ja, den mussten den Bildern der Umstände zubilligen. Hier oben sitzt nämlich die Geldgeberin, das ist eine Dame, die besitzt außer verschiedenen Weingütern auch diese Gummifabrik und die hat einen, na, ist der Sohn ihres dritten Mannes, den der mit in die Ehe gebracht hat, als er stief. Den kriegen sie natürlich nicht runter von diesem Stuhl. Das ist ausgeschlossen. Aber alle anderen, die haben wir hingebogen. Und nun brauchten wir einen Prozessmanager. Einen Prozessmanager. Den hatten wir nicht. Dann hat der Chef gesagt, habe ich dem Chef gesagt, Sie machen ein Jahr den Prozessmanager.
Dieser Exportchef wird ab sofort Betriebsleiter. Denn der Ingenieur, der Betriebsleiter, war gerade in der KWB zur Pensionierung. Die suchten krampfhaft einen Betriebsleiter. Und Amerika wird heute von heute auf morgen ins Wasser geschmissen und vom Verkaufsleiter zum Betriebsleiter. Ein Jahr macht der Betriebsleiter. Da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass das klappt. Dann macht der Betriebsleiter, Verkaufsleiter war er praktisch, weil er im Export war, hat solche tollen Ideen gemacht. Jetzt braucht er praktisch nur noch etwas zu kennen von der Entwicklung. Da er als Betriebsleiter eng mit der Entwicklung zusammenarbeiten muss, ist der in einem Jahr, am 1.1.1970 ist er der Prozessmanager. Okay, garantiert 1.500 Mark mehr. Ist auf einmal der wichtigste Mann der Firma. Und insgeheim spreche ich und der Chef heute schon darüber. Ja, stellvertretende Geschäftsleitung. Eigentlich. Hätte der die Herausforderung nicht angenommen, das war nur ein einziger Zettel von ihm. Durch die Arbeitstechnik war der Kerl so motiviert, der hat nicht daran gedacht, dass er sowas machen wird. Das war nicht sein Traum. Aber er hat nur gewusst, er muss das Menschenmöglichste hier herausholen, vorwärts kommen wollte. Er hat gerade auf dem Verkaufsleiter spekuliert. Der ist am 1.1.1970 Prozessmanager und er weiß noch nichts davon. Da wird er überrascht sein. Wir wollen ihn nämlich testen. Diesen Test hat er bis jetzt sehr gut bestanden. Was man mit Arbeitsmethodik alles machen kann. Gibt es hierzu Fragen? 5 Minuten, Fragestunde, Fenster auf, die Herzen auf. Wir müssen gleich. Ach, wir haben ja gleich Pause, ja?
Viertelstunde, ja.
Kann man einer ein bisschen Fenster aufmachen und wir machen jetzt ein bisschen Herausforderung. Oder machen wir Pause, würde ich sagen.
Ja, okay.
Los! Muss, kann ich doch planen. Ich brauche also den laufenden Bedarf, die Fixkosten, und dann will ich ja irgendwie etwas investieren. Es muss ja was übrig bleiben. Eine Differenz, es darf ja nicht nur das Existenzminimum sein, und da muss ich mir also ein Vermögen bilden. Da sag ich doch mal, das ist doch heute die große Sache. Daran müssen wir doch denken. Dann muss ich an mein Wissen denken, meine Zielsetzung und an mein Können. Ich muss mein Wissen und mein Können laufend ausbauen. Denken Sie an die Dampflok. Das zieht jetzt immer durch mir durch, diese Dampflok. An diese Dampflok werde ich sehr, sehr oft denken, ja. Wenn wir stolz sind, dann sind wir auch eines Tages Museumstücke, wenn wir uns nicht weiter vorantreiben. Also mein Wissen. Ich muss buchstäblich jeden Monat 5-6% neu hinzulernen. Das sind diese Dinge. Dann brauche ich externe und interne Beziehungen im Betrieb. Ja? Ich muss die richtigen haben. Das sind alles Ziele, die ich mir setzen muss. Ja? Okay, Frage beantwortet oder noch Zusatzfrage. Objektivierung bei Lagebeurteilung. Vollkommen recht, diese Frage. Beispiel. Ich habe eines Tages bei der Firma Siemens zu wenig Geld verdient, meiner Meinung nach. Und da habe ich zu meinem Chef gesagt, ich will mehr Geld verdienen, also ich muss das und das werden. Hat er gesagt, mein Junge, du bist so schnell vorwärts gekommen hier, jetzt musst du mal ein paar Jahre warten, das geht nicht mehr. Da habe ich gesagt, steig mir am Hut. So, Anzeige aufgegeben. Dann hatte ich ungefähr 6 Angebote. Da habe ich die Lage beurteilen müssen. Dann habe ich mir eine Matrix gemacht. Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, Möglichkeit 3, Möglichkeit 4, Möglichkeit 5. Das waren diese Angebote. So, was will ich jetzt bei jeder Möglichkeit herausholen? Mit Geld. Was bietet mir jede dieser Möglichkeiten? Die haben wir geboten, 2000 Mark, die haben wir 2700 geboten, die 1700 und so weiter. Aufstiegsmöglichkeiten, damit das, die das und das. Dann meinetwegen Firmenrenommee, wenn ich bei der wieder weggehe, kann ich da mit gutem Gewissen woanders angeben. Und so weiter und so weiter und so weiter. Da haben wir Punkte gesetzt.
Hervorragende Möglichkeit 8 Punkte, gute Möglichkeit 6 Punkte, mittelmäßige Möglichkeit 4 Punkte, mangelhafte Möglichkeit 2 Punkte, völlig negative Möglichkeit 0 Punkte und habe dann überall die positive Zahl hingesetzt. Da kam ich überall auf eine Zahl 47, 52, 27, 10, 60 und so weiter. Und für die höchste Punktzahl habe ich gesagt, entscheide ich mich. Da habe ich mich entschieden und das war meine größte Fehlentscheidung meines Lebens. Bei der Firma bin ich nach einem Jahr wieder weg. Das war ein Druckfehler meines Lebens. Warum war die Entscheidung falsch? Ich wollte bei Siemens weg. Und da, das war eine landschaftlich schöne Gegend. Und die haben also eine Schau aufgezogen bei der Vorführung oder Vorstellung, wie ich dort war. Ich war also von dieser, die haben mich besoffen gemacht abends, ja, und also Schikanen. Und ich habe keinen Vertrag und nichts gemacht mit denen, keine Stellenbeschreibung zeichnen lassen. Damals, das war vor 20 Jahren. Da bin ich also zu diesen Leuten hin, weil ich Vorurteile hatte, riesige Vorurteile, gewisse Vorstellungen, persönliche Gefühle haben eine Rolle mitgespielt. Da habe ich also die Punktzahl zugunsten dieser Firma sehr frisiert. Und das war also wirklich die größte Fehlentscheidung. Wie hätte ich das vermeiden können? Das ist eine Frage nach der Objektivierung. Wie hätte ich das vermeiden können? Hinterher habe ich das mit jemandem durchgesprochen, nämlich, das war meine Sache. Wie, auf was für eine Punktzahl würden Sie kommen? Da kam der auf eine ganz andere Punktzahl. Bitte? Sehr gut, ich hätte also eine Auswahl treffen müssen. Eine Auswahl, welche sind die wichtigsten, ja. Und eine zweite Möglichkeit der Objektivierung ist, mit jemandem darüber sprechen. Das ist wichtig. Vier Augen sehen mehr als zwei. Also, Objektivierung bei der Lagebeurteilung, sprechen Sie mit einem guten Vertrauten, der Ihnen dabei hilft, die Faktoren auseinanderzulegen. Denn wir selbst begehen oft den Fehler, in irgendwelchen Vorurteilen hängen zu bleiben. Wir sind mit Gefühlen geladen und wir geben manche Sache eine etwas größere Bewertung, die sie eigentlich nicht verdient. Deshalb mit jemandem darüber sprechen und deshalb die Herausforderung von oben und von unten, die ich laufen fordere. Es kommt nichts heraus, wenn einer diktiert von oben oder von unten. Sie müssen sich beide einigen. Ja? Es dauert etwas länger, der ganze Prozess. Aber er wird sicherer und wir werden Fehlentscheidungen auf ein Mindestmaß herabdrücken. Gerade bei meiner persönlichen Situation, wenn ich Entscheidungen fälle, das hat mich ein Jahr Zeitverlust gekostet, viel Geldverlust und ungeheuren Verlust am persönlichen Selbstvertrauen, kann ich Ihnen ehrlich sagen. Ich habe da fast 3 Jahre mit mir herumgetragen. Jetzt fahre ich mir nicht. Gestern bin ich mit dem Rheingold wieder an dieser Firma vorbeigefahren, die liegt auf der Strecke zwischen Basel und Karlsruhe. Da lache ich nur noch über diese Würstchen. Ja, ich bin glücklich, dass ich nicht mehr bei denen bin. Wirklich glücklich. Ich wäre ein armer Hund gewesen und geblieben, wenn ich das ausgehalten hätte, wenn ich ein Willensmensch gewesen wäre. So war ich also gefühlsgeladen, habe gesagt, ach, weg, ich muss weg und habe diese Entscheidung also dann radikal korrigiert. Zu Lasten meiner Familie, vielleicht ein halbes Jahr, weil ich etwas weniger Einnahmen hatte, aber dann habe ich die Kurve wieder gekriegt. Das muss ja bei der Arbeitsmethodik klappen. Ehefrau ist eine Möglichkeit, bei der persönlichen Situation mit einzuspannen. Ein guter Freund oder gute Bekannte. Die ganzen Dinge sollen ein bisschen geheime Kommandosache bleiben. Das darf man nicht mit jedem Hans und Franz besprechen. Es gibt eine Gesellschaft für Arbeitsmethodik, die berät sie auch, stellt ihnen auch die Leute zur Verfügung. So, wie den Kampf aller gegen alle vermeiden. Das ist Führungstechnik. Dschungelkrieg. Wie den Kampf aller gegen alle vermeiden. Sie meinen jetzt in einem Betrieb. Führungssystem einführen. Stellenbeschreibungen schreiben. Führungsrichtlinien aufstellen. Der Chef muss viel mit gutem Beispiel vorangehen, steuern, viel Mitarbeitergespräche führen und der Kampf aller gegen alle, der kann nur aufkommen, wenn die Firma schlecht organisiert ist oder wenn die Firma einen Chef hat, der interessiert ist, dass die Firma schlecht organisiert bleibt, damit diejenigen, die ihr Süppchen, ihr privates Süppchen kochen wollen, im Trüben fischen können. Das findet man oft. Und wenn man in einer solchen Firma ist, wo der Kampf aller gegen alle ist und man merkt, dass man auf verlorenen Posten ist, da kann ich Ihnen nur eins sagen, da gehen die Besten, gehen buchstäblich weg aus dieser Firma und gehen zu einer Firma, die gut organisiert ist. Bitte? Also der Kampf aller gegen alle ist nur durch eine
einwandfreie Organisation zu regeln. Denken Sie an den Straßenverkehr. Wenn es keine Straßenverkehrsregeln gäbe, jeder fahren könnte, wie er es für wichtig hält. Der eine sagt sich, ich überhole die Straßenbahn links, es ist mir zu langweilig, da und rechts vorbei zu zuckeln. Dann knallt es irgendwie, also der Kampf aller gegen alle, wer im Straßenverkehr am besten kann, das setzt sich durch, das geht heute nicht mehr. Es muss ein gewisses Reglement mit Spielraum erstellt werden. Ist das klar? Nur so ist das zu lösen. Wie den Chef behandeln, wenn der Chef eine lahme Ente ist, auf Deutsch gesagt. Ja? Also es gibt Chefs, die wollen nichts von Arbeitsmethodik wissen. Wenn man da ankommt, macht Vorschläge, macht Zeitpläne, die schmeißen dann alles wieder durcheinander. Zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die, etwas warten, bis der Chef einmal heillos überlastet ist und zusammenzubrechen droht. Diese Sternstunde kommt irgendwann mal. Der denkt an Chef, der nicht plant. Er wird eines Tages vor lauter Feuerwehraufgaben und vor lauter Brände löschen, in rote Zahlen kommen oder in Zeitverlust kommen. Ich kenne einen Chef, der geht nachts um drei ins Bett, um sieben steht er wieder auf, weil er den ganzen Tag Feuerwehraufgaben macht, Brände löscht im Betrieb und nicht nur Brände löscht, sondern auch selbst Brände legt und die dann wieder selbst löschen. Und so einen Chef zu behandeln ist schwierig. Das ist eine Mentalitätssache, der hält von Planung überhaupt nichts. Ja. Unser Bruder Ludwig, der nichts von Planwirtschaft gehalten hat. Schiller hat es ja jetzt gemacht, ja. Aber so wäre er nicht mehr weitergegangen. Sternstunde muss kommen. Entweder sagt man ihm dann, ja, ich habe da ein System und das funktioniert bei mir eigentlich ganz gut. Könnten wir nicht mal das bei Ihnen einführen und Sie versuchen, ihn zu überzeugen, dass es gut ist, so ein Plansystem? Oder Sie müssen dann, wie es bei Führungskräften ist, wenn sie was werden wollen in der Firma, gibt es vier Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, wenn sie was werden wollen, Herausforderungen von unten, überzeugen den anderen, dass er das machen soll, was ich mir vorstelle, was richtig ist im Sinne des Betriebes. Wenn er das nicht einsieht, muss ich ihn überreden dazu. Das ist schon schlechter, weil man mit Tricks arbeiten muss. Und wenn es dann nicht klappt, muss ich versuchen, eine Zeit lang zu überleben und auf die Chance warten, auf die Sternstunde warten, wo ich meine Sachen dann präsentieren kann. Sie dürfen niemandem etwas verkaufen, eine Idee verkaufen wollen, der sie nicht unbedingt braucht. Wir können zum Beispiel hier sagen, Männer, also die GFA ist die Masche, also ihr müsst alle in die GFA gehen. Quatsch. Wer die GFA nicht braucht, der passt nicht da rein, der soll nicht reinkommen und wer sich drum bemüht, der kann aufgenommen werden. Man muss das richtig überzeugend dann verkaufen können, man muss den Chef oder die Mitarbeiter hungrig machen, dass sie so etwas brauchen. Auf dem Moment muss man warten, also er muss eine Zeit lang versuchen zu überleben. Ja, wenn man dann zu lange überleben muss, dann geht man dann meistens weg. Also den Chef behandeln. Eine psychologische Methode noch. Es handelt sich ja um die Dinge, ich stelle mir jetzt auch einen Chef vor, der mich als armen Irren betrachtet hat. Mit meinem Taschenplanbuch und mit meinen Plänen und so, ach Gott, sie und so weiter. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu gewinnen. Das ist also sein Vertrauen zu gewinnen. Mit Tricks soll man nicht arbeiten. Nicht auf Seite 217. Diesen berühmten Buch, was im Wösch-Verlag in der Schweiz verkauft wird, mit 12,18 von den größten Amerikanern, der je nach Jesus gelebt hat, und dessen Auflagenzahl gerade an die Bibel heranreicht, da steht auf Seite 217, wenn ich Fische fangen will, mein See, da hänge ich an den Angelhaken, nicht eine Erdbeere, die ich zuvor in Sahne getaucht habe und mit Zucker bestreut habe, weil die Fische da nicht anbeißen, sondern ich gehe auf den speziellen Geschmack der Fische ein und hänge einen Wurm, einen Angelhaken. Und wenn du von Menschen etwas haben willst, tu das genauso. Nicht mit diesen Tricks arbeiten, sondern das Vertrauen des Vorgesetzten, des Chefs zu gewinnen versuchen. Da muss man mal Geduld haben. Und da gibt es nur eins, wie ein Fuchs vor dem Mauseloch zu sitzen. Wann kann ich dem Chef mal mein Vertrauen zeigen? Also, wann hockt er mal in der Klemme? Meine Sekretärin, ja, die habe ich nichts zugetraut. Ich habe ja alles diktiert, dicke Blatt. Es müssen Briefe sein, die müssen Hand und Fuß haben. Eines Tages musste ich wegfahren. und ich war ein bisschen lahm, habe früh noch ein paar Fachzeitschriften gelesen, habe nicht an meinen Zeitplan gehalten und eines da, und dann kam ich in Verdrückung. Ich musste wegfahren, ich konnte nicht mehr länger warten, ich wusste das und nun sagte ich, ich muss aber diese Briefe Ihnen noch diktieren, kommen Sie schnell rein, ich war ganz verrückt, ich wusste, ich schaffe das nicht mehr. Dann forderte die mich heraus und sagte, bitte überlassen Sie mir das mal, diese 10 Briefe zu schreiben, geben Sie mir mal ein paar Stichworte, wie wollen Sie es haben, da bin ich mir still wieder, ja lass doch die, da ist sie wenigstens beschäftigt den ganzen Tag, dann löst sie keine Kreuzworträtsel, dann macht sie die Briefe, sie muss sie ja doch noch mal alle schreiben. Einen hat sie noch nur nachschreiben müssen, alle anderen 9 waren gut. Weil sie den richtigen Moment abgepasst hat, sie wollte nämlich schon lange, hat immer gebohrt, sie möchte die Korrespondenz selbstständig machen. Und ich habe gedacht, ich kann das nicht, ich habe ja nicht so viel zugetraut. Dann hat sie den Moment abgepasst und dann hat sie mein Vertrauen gewonnen. Und so müssen wir es mit unserem Chef machen. Ein bisschen warten, wir können niemanden zu seinem Glück zwingen. Das geht nicht. Wenn ich mit einem Mädchen ein Rendezvous habe, denken doch wir an unsere goldene Jugendzeit, ja, wir können das Mädchen doch nicht zwingen. Los, her ist, gib mir einen Kuss und so weiter. Das geht nicht, ja, das geht nicht. Das Vertrauen gewinnen, ja, das muss man erst mal, und dann kommt doch im Grunde genommen alles von selbst, wenn man das Vertrauen seines Chefs gewinnt, in ganz kleinen Dingen eines Tages mal, und sagt dann, würden Sie mal so nett sein, überlassen Sie mir mal die ganze Geschichte. Dann machen Sie einen kurzen Plan, arbeiten die Sache aus, und so gewinnt er nach und nach Vertrauen, und eines Tages sagt er, hören Sie mal zu, verdammt nochmal, Sie haben doch hier so ein Taschenhandbuch, also so ein Ding bestelle ich mir jetzt auch, und dann haben Sie ihn dann. Klarer Fall, Antwort, richtig? Wie neues Personal finden? Ich wäre ja froh, wenn ich diese Frage nicht beantworten müsste. Darf ich Sie zu Herrn Korf schicken? Ja? Oder zu Herrn Gröber Kennet? Oder zu Maximilian Schubert nach Frankfurt? Wie neues Personal finden? Bitte?
Beste Empfehlung: eigene Mitarbeiter gut erziehen, die wieder neue Leute nachziehen.
Ja, ist auch gut, ja. Hängt ihr, wollen Sie da von mir was wissen? War das eine provokatorische Frage? Also, alle Fragen kann ich nicht beantworten. Personal finden. Das ist alles lächerlich, was ich jetzt sagen könnte. Personal anzeigen oder durch eigene Angestellte.
Da gibt es doch ein Buch,
und das alles Dr.
Rossmann, und das heißt, der Chef, um den sich die besten Kräfte reißen.
Das ist er selber aber auch nicht.
Ja, und er hat's ja vorgelebt. Also da gibt es nur eins. Ich will mich nicht vor dieser Frage drücken, meine Herren. Wie neues Personal finden? Allgemeiner Schnickschnack hat keinen Sinn. Da müssten wir uns mal zusammensetzen, 4, 5 Leute, wie ist die Situation bei mir? Was brauche ich für Personal aufgrund freier gewordener Funktionen? Wie soll das aussehen? Ja? Und welche Möglichkeiten bestünden aufgrund meiner und der Situation unserer Umgebung Personal zu finden? Wir kommen auf Ideen, wenn wir ein Brainstorming machen. Es gibt aber keine allgemeinen Regeln, die ich jetzt sagen kann, dann geht da an, dahin, da hast du neues Personal. Muss man ein Projektteam mal machen. Für einen GFA-Abend. Ja? Habt ihr schon mal versucht in Stuttgart?
Ja, machen wir.
Ah, das müsst ihr mal machen. Das soll jetzt keine Ausrede sein, dass ich diese Frage also abwimmeln will. Schwierige Probleme, die muss man im Team lösen. Klar? Das Problem auf den Tisch legen und die Situation muss bekannt sein. So, jetzt habe ich noch Zeit für die Zeitplanung. Bitte im Geiste brauche ich 1, 2... Ja, wieder als praktischen Fall. Wenn die Sache interessant sein soll, überlegen Sie sich schon mal, wer nachher sich meldet. Zeitplanung. Die Grundlage der Zeitplanung ist die, ich will mal ein paar Lehrsätze aufschreiben lassen. Grundlagen der Zeitplanung. Zeit nicht quantitativ, sondern qualitativ auffassen. Das ist erster Witz. Okay. Das ist der erste Lehrsatz. Stichwort noch, Kairos, nicht Chronos.
Erklärung dazu. Wenn ich einen Tagesplan mache, dann mache ich die Positionen. Hier brauche ich eine Stunde, hier eine Dreiviertel, hier zwei, hier eine, hier sechs Stunden, hier eine Viertelstunde, mache den ganzen Tag über 10,5 Stunden. So, jetzt geht's los. Von 8 bis 9, von 9 bis 9.15 Uhr, von 9.15 Uhr bis 11.15 Uhr und so weiter. Das ist Chronos. Das ist stumpfsinnige Zeitplanung. Kairos heißt, strategisch vorgehen. Welche Arbeit wäre am besten in welcher Zeitspanne zu machen? Welches ist die wichtigste Aufgabe heute? Wo wäre die am besten zu erledigen? Und zwar die schwerwiegendste Aufgabe, die meine meiste Nervenkraft und Denkkraft benötigt, die lege ich in eine Zeit, wo ich ein sogenanntes Arbeitshoch habe. Das ist der berühmte Sattel, den die meisten Menschen haben, so zwischen 9:30 und 11:30 und dann hier wieder zwischen 2:30 und 4 haben sie dann die berühmten Arbeitshochs und das sind also die Arbeitstiefs, wo nichts zusammenkommt. Dann werde ich in diese Tiefs werde ich alle stumpfsinnige Arbeit hineinlegen und hier werde ich Arbeit hineinlegen, auf die es ankommt. Also qualitativ, nicht quantitative Zeitstrategie. Zweiter Lehrsatz. Jede Arbeit als Selbstbefehl auffassen, der unbedingt erledigt werden muss. Dritter Lehrsatz. Das ist das Kernbuch. Dritter Lehrsatz. Vorher ein Zeitbudget aufstellen, und anschließend, nach Erledigung des Zeitbudgets, also tägliches, wöchentliches, monatliches Zeitbudget, nachkontrollieren. Viertens, genügend Reservezeiten und Erholungszeiten vorsehen. Wer hart arbeitet, muss auch die entsprechende Erholung haben. Extrem fleißige Leute sind auch extrem faul ab und zu mal, wenn sie Erfolg haben wollen. Die menschliche Maschine kann nicht immer auf Hochtouren laufen. Also genügend Zeit für Reserve und für Erholung einbauen, damit man nicht in Stresssituationen kommt. Es gibt zum Beispiel verschiedene Kurven. Das ist das, was ich in einem Monat leisten muss. 4 Wochen, das ist das Ziel. Da gibt es also Leute, die erreichen das Ziel, indem sie extrem hart arbeiten. Die drücken auf die Tube und bums, hier sind sie fertig. Also sie sind früher fertig, als sie geplant haben. Wenn Sie vernünftig geplant haben, vernünftig geplant heißt, jeder Arbeit seine bestimmte Zeiteinheit zugeben und dann komme ich auf eine gewisse Monatsleistung und die muss ich also hier oben erreicht haben. Wenn ich sie früher erreicht habe, habe ich entweder falsch geplant oder ich arbeite unter extrem harten Bedingungen. Und das gibt Stress. So wie jedes Auto, das dauernd auf Höchsttouren läuft, eines Tages also Stresserscheinungen zeigt und kaputt geht. Dann gibt es die extrem Lahmen. Die nehmen sich ein Ziel vor am Monatsende, vor Anfang, und erreichen aber nur so viel. Das sind die meisten. Das ist also extrem bummelig. Extrem bummelig. Was gibt denn das? Die nehmen sich vor und das ist immer die Differenz, das schaffen sie nicht. Das gibt auch Stress. Auch Stress, komischerweise. Warum? Weil die psychologisch kaputt gehen. Ja, das gibt diese Komplexe. Das eigene Versagen. Mensch, ich nehme mir das vor. Das ist jetzt die Psychologie der Arbeitstechnik.
Also man muss optimal richtig planen. Wenn ich weiß, das kann ich erreichen, ich bin ein fauler Stinker, ja, und dann mache ich mir ja dauernd Selbstvorwürfe. Und dann gehe ich dran zugrunde. Dann kriege ich den sogenannten Ulkus. Ein Ulkusbesitzer. Magengeschwür. Ja? Und das gibt Stress mit der Zeit eines Tages. Und dann gibt es jetzt die Leute, die müssen das ist der Idealzustand. Und da kann ich Ihnen nur sagen, also für jede Arbeit genau optimal den richtigen Zeitpunkt und das alles genau machen. Ich schaffe das auch nicht. Das wäre ein idealer Arbeitsmethodiker. Ich schaff's nicht. Und es gibt einen großen Mann, größer als Paulus, schreibt er. Paulus hat das schon mal versucht. Hat aber gesagt, wollen habe ich, aber können habe ich nicht. Ich habe es fertig gebracht, der Menschheit eine Methode zu geben, mit der sie das kann. Aber auch der schafft es nicht. Ich gebe es ehrlich zu, so kann ich auch nicht arbeitstechnisch planen. Bei mir geht es ungefähr so. Mal ein bisschen extrem gehe ich ran am Anfang und dann ein bisschen und dann kommt die Kontrolle. Hey, 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 oh, verflucht doch mal, drauf auf die Tube, peng. Das ist so etwas Planung plus Improvisation. Ist auch nicht gut, aber man erreicht sein Ziel. Und was ist besonders hier in diesem Abschnitt? Hier in diesem Abschnitt ist die Gefahr der Überlastung, ja? Ich will Sie gut darauf aufmerksam machen. Mir geht das wirklich manchmal auch so, aber man erreicht dann sein Ziel. Das ist nicht der Idealzustand. Man muss versuchen, hier hinzukommen. Und das will ich jetzt zeigen, wie man das machen soll. Die Gefahren sind groß. Man nimmt sich was vor, das ist die Motivation und wird früher fertig, weil man begeistert ist und geht rein in die Vollen. Und dann ist man erschöpft und kann vielleicht seinen Erfolg gar nicht genießen. Oder man nimmt sich was vor und schafft es nicht, lässt sich ablenken, dann wird man Misserfolg. Wird man Misserfolgsmensch, missmutig. Oder man versucht immer wieder, hier so zu kommen, vielleicht sollte man am besten so zum Ziel kommen. Mal ein bisschen locker lassen die Zügel, dann mal wieder ein kleines bisschen draufdrücken, je nach der Situation. Und wir wollen nun jetzt sehen, wie wir das methodisch in den Griff kriegen können. Neuer Zettel. Monatsplan für April 1969. Monatsplan für April 1969. Zu einem Monatsplan kommen Sie am besten. Also machen Sie mal gleich das alles mit. Teilen Sie den Monatsplan auf in meinetwegen drei Spalten. Dringlichkeitenliste. Ich muss links schreiben, ich glaube, da schreibe ich besser. Das ist Zeitbudget in Tagen. Und hier Bemerkung. Jetzt schreiben Sie mal auf, was Sie für fixe Berufsaufgaben und Verpflichtungen im April haben. Und wie viele Tage jede Verpflichtung ungefähr dauert. Wenn Sie zum Beispiel ganz einfacher Angestellter sind, dann wissen Sie, berufliche Verpflichtungen und Aufgaben sind täglich 8 Stunden. Zu arbeiten, 8 Stunden mal, wie viele Tage hat der April, Arbeitstage? Wie viel?
22.
Mal 22, das gibt 176 Stunden geteilt durch 8, wie viel gibt denn das? Stimmt das?
22.
Fertig ist die Gartenlaube, ja? Da ist nichts mehr drin. Merken Sie schon?
Die Rosen noch.
Merken Sie das schon? Also, dann sind Sie ein armer Hund. Dann bleibt Ihnen nur noch die Zeit übrig für private Vorhaben. Sie müssen also sehen, dass Sie aus dieser Tätigkeit rauskommen, wer das hat. Der 22 Monate lang einfache Sachbearbeiter fixe Verpflichtung hat. Aber schreiben Sie mal die anderen jetzt auf, alle. Was haben Sie für fixe Verpflichtungen im Monat? Einfach mal jetzt untereinander schreiben, 3-4 Stück. Was haben Sie für wesentliche? Das sind die Routineverpflichtungen. Brief unterschreiben, den ganzen Quark. Wesentliche Monatsvorhaben beruflich. Was wollen Sie im Geschäft in diesem Monat außer der Routinearbeit, die Sie leisten, besonders auf die Beine stellen? Also welche Vorhaben? Zack, 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 zack. Neues Formular einführen für Belegdurchlauf. 2 Tage werde ich dran sitzen. Wenn nicht 2 Tage hintereinander, sondern 4-mal nach einem Tag. Dann möchte ich einen Vorschlag ausarbeiten, Konstruktion, die Zeichnungen anzuschikanen, werde ich 1 Tag brauchen. Dann möchte ich das noch machen, 1 Tag. Dann möchte ich das noch machen, 1/2 Tag. Also 2, 3, 4, 4,5 Tag. Wesentliche Monatsaufgaben, dann darf ich aber in Routineverpflichtungen nur noch ungefähr 16 Tage stecken, denn ich brauche auch noch ein bisschen Reservezeit. Dann das nächste ist private Verpflichtungen. Jetzt müssen Sie wissen, wie viel Privatzeit Ihnen übrig bleibt, die Sie verplanen können. Wöchentlich arbeiten Sie, also schlafen Sie mal 56 Stunden. Davon arbeiten Sie 42 Stunden. Da haben Sie wiederkehrende Verrichtungen, Essen, zur Arbeit fahren und so weiter. Wiederkehrende Verpflichtungen haben Sie vielleicht 44, 50 und 80 gibt, wie ist denn das? 134, also 140 Stunden. Dann haben Sie noch 28 Stunden Freizeit, über die Sie verfügen können. Klarer Fall? Was machen Sie mit diesen 28 Stunden im Monat? Das sind 28 Stunden, das sind 7 Tage. Ja, 4 Samstage, 4 Sonntage, es ist praktisch nur noch Samstag, Sonntag. Jetzt müssen Sie versuchen, so viel frei verfügbare Zeit wie möglich für sich herauszuholen, privat, indem Sie die wiederkehrenden Verpflichtungen runterdrücken, damit Sie mindestens, also höchstens hier 3 Tage verbrauchen und dann für besondere private Vorhaben, welche besonderen privaten Vorhaben haben Sie in diesem Monat, und da brauchen Sie hier zum Beispiel Englischkurs, da brauche ich, wenn ich das alles zusammenzähle, 4 mal 3 Stunden sind 12. 8 Stunden darf ich also dann praktisch nur rechnen, ja, also zusammengezählt 1 Tag und so weiter. Der Witz ist also jetzt der, bei der Monatsvorplanung, Sie sollen diese 4 Dinge aufschreiben. Berufliche, fixe Verpflichtungen, Routinearbeit, wie viele Tage hocke ich da im Monat dran, alles zusammengezählt.